Heute im Podcast zu Gast Weddingplanerin Svenja Fischer, vielleicht sogar bekannt aus der Gala, InStyle, West Wing oder der Welt. Sie hat schon einige Promi-Hochzeiten hinter sich und verrät uns heute die besten Tipps rund um Hochzeitsplanung, Budgetplanung und so weiter. Macht euch bereit für den absoluten Profi-Talk. Herzlich willkommen zu CEO meiner Hochzeit, dem Podcast rund um Hochzeiten und Hochzeitsplanung. Ich bin Marisa Hofmeister, frisch verlobt. Und in diesem Podcast nehme ich euch mit auf meine persönliche Reise der Hochzeitsvorbereitung. Freut euch auf inspirierende Ideen, nützliche Tipps und spannende Interviews mit Experten aus der Hochzeitsbranche. Viel Spaß! Hallo Svenja, schön, dass du dabei bist.
Hallo Marisa, jetzt war ich schon ein bisschen vorschnell.
Gar kein Problem.
Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Wir hatten jetzt auch schon unseren zweiten Anlauf tatsächlich. Barney, mein kleiner Hund, hat einmal ein bisschen reingebellt. Und deswegen dachten wir waren eh erst bei der Vorstellungsrunde. Wir starten einfach von vorne.
Genau.
Aber hier mal ein bisschen Realness direkt. Ja, ich habe gerade zu Beginn des Podcasts schon ein kleines Intro über dich gemacht. Und da habe ich auch schon gesagt, dass du echt ein Profi bist. Und ich bin auch schon wirklich richtig oft über deinen Account, vor allem jetzt in meiner Hochzeitsplanung, gestoßen. Und deswegen wollte ich dich unbedingt als Podcast-Gast dabei haben, weil ich glaube, dass du wirklich richtig, richtig gute und tiefe Insights uns geben kannst. Und deswegen stell dich doch vielleicht einmal vor, damit auch alle mal wissen, mit wem sie es hier zu tun haben, weil ich glaube, heute können wir echt einiges lernen.
Ja, gerne. Svenja Fischer. Ich plane jetzt seit 2016 Hochzeiten, meine eigene 2014 mal außen vor gelassen. Meine Agentur ist in Heidelberg, beziehungsweise Schwetzing, das ist bei Heidelberg. Und wir planen 80% mittlerweile Hochzeiten. Die restlichen 20% sind Firmen-Events oder private Events. Und von den Hochzeiten sind mittlerweile, ja, ich würde wirklich sagen, knapp 90% Destination-Weddings. Und am Anfang, wenn man sich mit der Hochzeitsplanung selbstständig macht, ist so das Thema Destination-Weddings der heilige Gral, so das Ziel, wo man hin möchte. Und mittlerweile freue ich mich wirklich über jede Anfrage, wo es einfach heißt, hey, wir würden gerne in Heidelberg heiraten, ne? Weil der Aufwand ein ganz anderer ist. Aber die Destination-Weddings sind natürlich auch immer das, wo ja dann das Herz so für schlägt, so wo man immer wieder neue Orte entdecken kann und sich auch dekorationsmäßig immer voll ausleben kann. Deswegen ist die Mischung von beiden wirklich toll. Und ich freue mich sehr, dass du da über meine Portale gestoßen bist, weil im Moment, jetzt sind wir ja gerade mitten in der Hauptsaison, komme ich überhaupt gar nicht dazu, mal was auf Instagram zu zeigen. Aber das wird sich hoffentlich jetzt auch wieder bessern, wenn die Saison jetzt nächsten Monat rum ist.
Ja, also erstmal, ich fühle es komplett, dass du dich echt jedes Mal freust, wenn irgendwas hier in der Heimat ist, weil ich kenne das, wenn ich, dadurch, dass ich ja Instagram hauptberuflich mache, gerade wenn dann so Frühling, Sommerzeit, aber auch generell Weihnachten, man hat echt teilweise total viele Events, auf denen man dann irgendwie generell durch Europa chatten muss, gefühlt. Und ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich Anfragen kriege, denke ich mir so, wie aufregend, dann kann ich hier nach Italien und dann kann ich hier, aber wenn ich dann echt so von einem auf ein anderes Event jedes Mal hingehe und da immer nur so 2 Tage zu Hause habe, denke ich mir jedes Mal, ich freue mich gerade so krass, wenn einfach mal wieder ein bisschen Ruhe einkehrt. Oder letztens war ein Event, das war in Mannheim, das ist von mir auch nicht weit. Und ich dachte mir, wie krass, wie krass.
Das ist bei mir um die Ecke quasi.
Ja, genau. Ich kann da ja hinfahren mit dem Auto. Das ist ja, und dann, deswegen, ich kann es voll verstehen, die Vorstellung ist einfach total romantisch, super viel unterwegs sind, aber es ist schon auch stressig, vor allem mit Familie dann.
Genau, ich habe einen 7-jährigen Sohn und da muss ich dann natürlich auch immer gucken, dadurch, dass er jetzt auch in die Schule geht, ist es natürlich nicht immer so, dass du ihn einfach überall hin mitnehmen kannst, sondern musst dann immer jemanden organisieren, der dann hier vor Ort für ihn da ist, wenn sein Papa gerade mal keine Zeit hat. Aber ja, es geht alles. Und immer wenn ich dann an den Orten bin, also wir hatten Destination Weddings schon auf den Bahamas oder St. Moritz, Mallorca, Hammer. Italien. Das ist natürlich, ich komme wirklich an viele Orte, an die ich wahrscheinlich privat noch nie hingekommen wäre, ja.
Also ich bin ja auch eine der Bräute, die total gerne im Ausland heiraten will und jetzt auch wird. Deswegen, ich kann es schon verstehen, das ganze Destination Wedding Ding ist einfach, oder das ist einfach was Besonderes. Man hat dann einfach das Urlaubsfeeling mit dabei.
Absolut,
eigentlich alle, die da sind, haben Urlaubsfeeling. Es ist halt einfach schon was richtig Tolles. Aber ich glaube, man kann auch richtig tolle Hochzeiten, also was heißt ich glaube, ich war auch schon auf richtig tollen Hochzeiten in Deutschland. Deswegen ist es cool. Aber vielleicht mal, das interessiert mich jetzt persönlich, wie wird man denn Weddingplanerin? Weil ich habe früher tatsächlich, während ich Abi gemacht habe, habe ich so oft gedacht, ich wäre so gerne Event- oder Weddingplanerin. Und ich wusste aber immer gar nicht so richtig, wie der Werdegang da jetzt so ist. Und dann ist es was ganz anderes geworden. Aber wie wird man denn eigentlich Weddingplanerin?
Also Wedding Planner ist kein Beruf, wo man jetzt ein abgeschlossenes Studium oder eine abgeschlossene Ausbildung für haben muss. Also jeder kann, wenn er möchte, quasi sich ja, Hochzeitsplaner nennen, was natürlich auch zu vielen Problemen in der Branche führt, das ist auch ganz klar. Aber letztendlich darf sich jeder selbstständig machen als Hochzeits- oder als Eventplaner. Bei mir war der Werdegang so, dass ich ganz klassisch BWL studiert habe, danach meinen Berufseinstieg als Unternehmensberaterin gefunden habe und war dann für Konzerne wie BASF, Siemens und Volkswagen tätig. Und irgendwann kam so bei mir der Gedanke, okay, wenn ich jetzt selber mit der Familienplanung starte, dann ist Unternehmensberatung und tägliches Pendeln nach Frankfurt dann doch nicht das Passende. Und ich hatte da gerade selbst geheiratet. Das ist ja auch immer so das Klassische bei Hochzeitsplanern. Man heiratet selbst und denkt, oh, das liegt mir doch. So war es bei mir ähnlich auch. Und ich habe mir dann die 3 Jahre Elternzeit, die ich bekommen habe, als mein Sohn quasi geboren wurde, dafür genutzt, mein Business nebenbei aufzubauen. Ich habe mir das damals, war Siemens mein Arbeitgeber, ich habe mir das als Nebengewerbe genehmigen lassen und habe mir gedacht, okay, ich probiere das jetzt die 3 Jahre aus, aufzubauen und entweder es klappt, dann kündige ich beim Konzern oder es klappt nicht, dann könnte ich zurück in den Konzern. Ich wäre jetzt nicht diejenige gewesen, die sagt, so, ich kündige jetzt beim gut bezahlten Konzern und mache mich jetzt als Hochzeitsplanerin selbstständig. Und so war das ein sehr guter Mittelweg, um sich erstmal auszuprobieren. Das hat mir sehr geholfen. Ich kann jedem, gerade die jungen Mädels, die mir immer bei Instagram schreiben, ich kann allen wirklich nur empfehlen, erstmal so eine Grundbasis zu schaffen. Also erstmal BWL-Studium ist super, weil du musst auch in der Selbstständigkeit als Hochzeitsplanerin mit deiner Buchhaltung klarkommen, ne? Du musst auch Personalwesen können, wenn du Mitarbeiter einstellst. Also es ist nicht nur, dass man da einfach nur schön dekoriert und durch die Weltgeschichte fliegt. Deswegen diese Basis kann ich wirklich jedem empfehlen. Und auch alleine, weil es eben nicht so ist, dass Brautpaare, da wirst du wahrscheinlich mir zustimmen, jetzt jemandem, der gerade vielleicht mit der Schule fertig ist, ein Riesenbudget anvertrauen möchte. Also so eine gewisse Reife, ein gewisses Alter, so Mitte 20 ist schon gut, dass man schon so ein
Ja.
bisschen Erfahrung einfach auch mitbringt und nicht gerade frisch von der Schule kommt.
Kann ich so unterschreiben. Ich muss auch sagen, dass das ganze Thema Dinge, Events planen und einfach auch vielleicht sogar teilweise Preise verhandeln mit irgendwelchen Dienstleistern,
Ja.
da gehört schon eine gewisse Toughheit dazu einfach. Also ich persönlich, wenn ich jetzt, das ist schon der erste gute Tipp, den ich jetzt auch hier mal an die Bräute irgendwie geben kann, die jetzt vielleicht auf Wedding-Planner-Suche sind. Es ist schon wichtig, dass da eine bestimmte Ausstrahlung von der Person einhergeht und vielleicht auch gar nicht so schlecht, so ein bisschen zu gucken, was hat die Person davor gemacht, weil jetzt bei dir den Hintergrund mit Unternehmen, also mit Beratung und alles, das ist natürlich, da hat man schon echt einen krassen Hintergrund, weil ich muss sagen, ich habe selber mal in einer Consulting-Firma mein Praxissemester gemacht und da habe ich schon echt in diesen Beratungsbereich reingeschnuppert und habe echt gedacht, das ist schon ein krasser Job. Also da hat man auf jeden Fall. Ja, ist man abgehärtet und man weiß einfach, wie es läuft. Und ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, wenn man dann in dem Bereich auch mit Planning und Verhandlungen und alles reingeht.
Ich finde es schön, dass du das mal ansprichst. Eben, ich habe ja schon viele Podcast-Folgen aufgenommen, aber gerade dieses Thema der Ausstrahlung und des Hochzeitsplaners auch gegenüber anderen Dienstleistern und Locations ist wirklich wichtig, dass man da auch mal seinen Standpunkt oder beziehungsweise man vertritt ja den Standpunkt des Brautpaares auch wirklich vertreten und sich da durchsetzen kann. Mit meinen Dienstleistern habe ich da eigentlich nie Probleme, weil ja, wir super Dienstleister-Planer-Verbindungen haben und dann auch immer wieder gerne zusammenarbeiten. Aber gerade die Locations, das sind eigentlich immer die, ich nenne es jetzt mal Problemkinder, wenn es um Wünsche, Extrawünsche geht. Ja, also da gibt es so viele Unterschiede auch zwischen Familienbetrieben und Locations, die jetzt zum Beispiel Schlösser, die dann immer zum Land gehören, noch nicht mal zur Stadt, sondern zum Bundesland. Hier Schloss Heidelberg, Schloss Wetzingen zum Beispiel, wenn ich da was machen will, musst du dich immer an das Bundesland wenden.
Wow.
Und letztendlich ist es dann auch immer so, dass du natürlich merkst, wenn dann die Event, sag ich mal, Betreuer seitens der Location dir zugewiesen werden, ist es auch oftmals ein Unterschied, sind das jetzt Familienbetriebe und die haben da wirklich ein richtig großes Eigeninteresse dran oder nicht. Aber jetzt zurück auf den Punkt zu kommen, worauf ich hinaus will, ist, es gibt so verschiedene Typen von Planerin, wurde mir jetzt schon von vielen meiner Bräute mitgeteilt. Es gibt so den Typ Planerin, der eher so von der Art her wie die beste Freundin rüberkommt zu Beginn. Und es gibt den Typ Planer, der eher so, wurde mir gesagt, sehr, sehr ruhig und sehr gefasst und vielleicht jetzt nicht im ersten Call wie die beste Freundin rüberkommt. Und ich dachte immer am Anfang, dass das für mich eher negativ ist, ja, dass ich jetzt nicht so, hey und happy peppy und ha, und ich bin jetzt deine beste Freundin, sondern dass ich eher auf dieser professionellen Ebene agiere. Aber alle meine Bräute, die sich dann für mich auch entschieden haben, haben mir mitgeteilt, nee, das war genau der Punkt, warum wir dich wollten, weil wir wussten, wenn es brenzlig wird, dann bist du da und da geht es nicht nur darum, da hier happy peppy, alles super und ich lege jetzt hier mal ein Kissen hin. Das war für
Ja.
mich ganz wichtig, das mal wiedergespiegelt zu bekommen, ja.
Ja, stimmt auch. Also klar, am Endeffekt kommt es dann auch immer auf den Typ Mensch an, ob man auch damit dann klarkommt. Aber ich glaube, wenn man das auf professioneller Ebene sich einfach mal anguckt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass genau das, was du jetzt gerade sagst, dass man dann einfach auch weiß, in wirklich Hardcore-Situationen kann die auch wirklich da noch drüber stehen und dann vielleicht auch noch mal so den Daumen da drauf setzen und sagen, so jetzt ganz kurz, das muss jetzt hier funktionieren, Punkt. Also
Ich kann dir
egal wie.
dazu eine ganz
Ja.
lustige Anekdote erzählen. Wir hatten eine Hochzeit letztes Jahr in Italien und am Ende kam von seitens der Location eine E-Mail so von wegen, wir dürften da nie wieder eine Hochzeit machen in dieser Location, weil die Wünsche von meinem Brautpaar waren schon, sage ich mal,
Ja.
außergewöhnlicher. Es war sehr aufwendig und wir Planer haben dann natürlich meine Kollegin Antonia und ich diese dann auch immer kommuniziert und irgendwann kam dann die E-Mail, hey, wir dürfen da nie wieder eine Hochzeit machen danach.
Wow.
Aber nach der Hochzeit kam der Manager der Location, der Chef von demjenigen, mit dem ich die ganze Zeit Kontakt hatte, auf mich zu und hat gesagt, dass er noch nie so eine tolle Hochzeit in seiner Location hatte. Hat mir seine Karte gegeben mit seiner Handynummer und hat gesagt, wenn ich jemals irgendwas brauche, soll ich mich melden. Also dementsprechend, ja, es ist am Anfang sehr anstrengend für die Locations, aber das Ergebnis spricht dann oft mal für sich. Und das Witzige ist, ich habe auf einer anderen Hochzeit Gäste kennengelernt, die auch in der gleichen Location geheiratet haben. Und die haben mir gesagt, sie haben am Ende auch diese E-Mail bekommen, dass sie dort nie wieder heiraten dürfen. Dann hat der Bräutigam sich natürlich gedacht, ich habe auch nicht vor, nochmal zu heiraten. Von daher passt
Ja,
das.
aber das ist ja schon wieder eigentlich. Also viele überlegen ja so mit Wedding Planner, ohne Wedding Planner. Und ich glaube, daran sieht man auch schon wieder. Es kommt natürlich auch immer darauf an, was für ein Budget man hat, was für eine Hochzeit man
Absolut.
haben will. Aber bei so Special Sachen, und ich glaube halt viele wollen heutzutage auch so irgendwie Special. Gerade was du gerade gesagt hast, man muss sich dann beim Land melden und nicht bei, also das sind ja Sachen, da muss man ja, das ist so viel, was da auf einen zukommt, auch immer das erste Mal, weil ich meine, wenn man zum ersten Mal heiratet, dann wird man ja wie ins kalte Wasser geschmissen bei seiner eigenen Hochzeit. Und ich war erstmal, ich habe mich so gefreut über diese Verlobung und dann war ich erstmal, okay, und jetzt, ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll. Und deswegen, daran merke ich immer wieder, für mich wäre es gar keine Option gewesen ohne Wedding-Plannerin oder ohne Wedding-Planner, weil ich persönlich, dadurch, dass ich ja einen Fulltime-Job habe, einfach gar nicht die Zeit und Kapazität habe. Und ich will was Besonderes, was ganz,
Ja,
ganz Besonderes zu planen. Deswegen.
verstehe ich.
Ich persönlich bin immer Team Wedding Planner oder Wedding Plannerin, weil ich glaube, dass es einem einfach unfassbar viel Stress, Zeit und Angst irgendwie abnimmt.
Es ist
Deswegen,
halt nach wie vor eine Luxusdienstleistung, muss man
es
sagen.
ist
Also
definitiv.
es ist nicht so, dass man unbedingt einen Wedding Planner braucht. Man kann seine Hochzeit auch selber planen, aber ich glaube, dass vielen gar nicht bewusst ist, wo die Potenziale gelegen hätten in ihrem Tag. Und was ich auch sagen muss, ich bekomme bei meinen Dienstleistern für meine Paare wirklich die besseren Preise, weil die Dienstleister natürlich auch wissen, ah, das ist eine Hochzeit mit Dienstleistern, anderen Dienstleistern, die kenne ich alle schon, das lief immer super in der Vergangenheit, ich habe Lust auf die Hochzeit und dann kann ich da wirklich echt auch oftmals Sonderkonditionen aushandeln. Das heißt, in der Umkehr, ja, ein Hochzeitsplaner kostet was, ist klar. Aber ich glaube, ich habe auch dieses Investment für viele meiner Paare in der Planung auch wieder rausgeholt.
Ja, das glaube ich sofort. Wie viele Hochzeiten hast du denn jetzt so also so circa schon gemacht?
Also 2016 habe ich, wie gesagt, angefangen. Dann waren die ersten Umsetzungen 2017 und ich glaube mittlerweile roundabout 60 circa. Ich habe wirklich gestern mich mal hingesetzt, weil ich wusste, die Frage kommt,
Ja.
habe mich mal hingesetzt und bin wirklich so durch meine Archive gegangen und habe dann grob zusammengezählt und jetzt rein Hochzeiten werden es circa 60 sein, ja.
Und das ist schon echt richtig viel. Vor allem, wenn man sich halt mal überlegt, was für eine Planung einfach hinter 60 Hochzeiten stecken. Und es ist auch nicht klar, es wird von Mal zu Mal, hat man so seine Struktur gefunden, man hat dann bestimmt auch so eine Checklist, die man abarbeitet, aber ich glaube, viele denken sich, wenn es sich dann auch, das kommen wir später noch zum ganzen Budget und wie viel kostet das Ganze, ich glaube, viele, und das habe ich auch schon ab und zu gehört, denken, naja, was wollen die denn so viel, wenn die einmal was geplant haben, dann ist es ja eigentlich nur noch das Gleiche jedes Mal machen. Aber
Nee.
das ist es vielleicht bei der gleichen Location und bei Brautpaaren, die immer dasselbe oder das Gleiche haben wollen, aber
Ja.
man hat ja immer andere Locations und man hat immer andere Extrawünsche. Und deswegen, es ist schon, also ich sag immer, als wir jetzt auch so mit Preisen und sowas geplant haben, habe ich immer gesagt, als wir uns dann halt auch so Angebote einkommen, also kommen lassen haben von verschiedenen Leuten erstmal, habe ich immer zu Maxi dann gesagt, ich würde es auch nicht für weniger machen, sage ich dir ehrlich. Also ich habe wirklich immer gesagt, ich würde es auch nicht für weniger machen, weil das ist ja so viel Zeit, die da drin steckt.
Ja, es ist auf jeden Fall eine gesunde Einstellung, weil klar, ich meine, woher soll man das auch wissen? Ich bekomme auch viele Anfragen von Brautpaaren, die ein Budget von 10.000 Euro haben und mir dann sagen, sie hätten gerne ein Angebot von mir, wo ich mir dann denke, okay, was soll, wenn ihr ein Budget von 10.000 Euro habt, was soll ich euch jetzt anbieten, dass ich davon dann auch leben kann, ne? Da steckt manchmal, glaube ich, viel Unwissenheit dahinter, was solche ganzen Dinge eigentlich kosten. Also ich weiß, man kann auch eine schöne Hochzeit planen für ein kleines Budget, aber da kann man dann nicht noch einen Wedding Planner mit einbinden, weil dieser muss ja auch in dieser ganzen Zeit, und meistens plant man ja eine Hochzeit 1 Jahr bis 1,5 Jahre im Vorfeld. Und in dieser ganzen Zeit ist man immer als Ansprechpartner aktiv und dabei. Und dann, ja, kann man sich natürlich auch überlegen, was man dann als Planer da auch verdienen muss, damit man davon am Ende auch leben kann, ja.
Absolut. Du hast es gerade schon angesprochen, dass man meistens 1 bis 1,5 Jahre im Voraus planen soll. Das hatten wir jetzt auch schon einige Male hier im Podcast besprochen. Das ist ja schon die optimale Zeit, so 1,5 Jahre wäre super. 2 Jahre wäre wahrscheinlich noch besser, wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob du 2 Jahre Vorlaufzeit brauchst. Jetzt aber mal die Frage, was ist denn das Knappste, was du noch annehmen würdest? Also wo sagst du, boah, das wird sportlich, aber kriege ich hin?
Also ich habe beispielsweise für die Gründer von Pure Lay ihre Hochzeit innerhalb von 3 Monaten geplant. Das war zu
Okay.
Zeiten, wo dann auch schon Corona ein Thema war und wo es dann immer nicht klar war, geht, geht nicht, geht nicht. Und dann wussten wir, okay, jetzt geht's. Und dann haben wir da Gas gegeben. In Zeiten von Corona habe ich sogar auch schon mal für ein Brautpaar eine Hochzeit innerhalb von 6 Wochen finalisiert und geplant, weil du dann immer wusstest, okay, jetzt die nächsten 2 Monate ist in dem Landkreis, ist mit der Personenanzahl erlaubt, wir müssen es jetzt hinkriegen. Also, worauf ich hinaus will, das geht in der ganz kurzen Zeit. Was da aber ein ganz wichtiger Faktor für ist, ist der Wochentag. Das heißt, wenn mich jetzt ein Brautpaar anrufen würde und sagen würde, wir möchten jetzt in 3 Monaten heiraten, an einem Samstag im Juli, dann würde ich sagen, sorry, das schaffe ich leider nicht, weil dann genug Dienstleister zu finden, die an diesem Tag noch nicht gebucht sind, die auf dem Level arbeiten, welches ich gerne hätte, ist schwierig. Wenn das Paar aber bereit ist, auf einen anderen Wochentag auszuweichen, zum Beispiel auf einen Sonntag, dann kriegen wir das hin.
Ja, die Erfahrung habe ich ja auch gemacht auf Mallorca, dass die Locations, die ich eigentlich, also ich habe schon einige Locations dann angefragt gehabt und da waren, also bei uns kommt halt nur eine Juni-Hochzeit in Frage, weil mein Freund Maxi halt wirklich ja nur im Juni frei hat. Aufgrund der Saison quasi. Und das heißt, für uns kam wirklich nur Juni in Frage. Und ja, dann finden wir auf Mallorca an einem Samstag einen freien
Ja.
Termin bei einer beliebten Location im Juni.
Ja.
Deswegen, wir sind dann ja letztendlich auch auf einen Wochentag umgestiegen, weil wir sowieso gesagt haben, ich meine, die meisten Leute werden eh Urlaub
Richtig.
machen in der Zeit. Ob das jetzt an einem Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder Samstag ist, ist eigentlich völlig egal. Und genau, deswegen war
Das
es
ist
für uns
eigentlich
dann
ein
auch
super
eine
Tipp auch
Option.
für alle Brautpaare, weil letztendlich kann ich aus meiner Erfahrung sagen, dass die Absagequote bei einer Hochzeit unter der Woche, egal ob das ein Montag oder jetzt auch ein Sonntag ist, ist nicht höher als bei einer Hochzeit an einem Samstag, wenn man das seinen Gästen früh genug kommuniziert und man lädt ja seine engsten Freunde und seine engste Familie ein. Und wenn da jetzt nicht Leute in der Berufsgruppe dabei sind, wie beispielsweise Lehrer oder Profisportler, die an diesem Tag nicht können oder Lehrer, die sie nicht Urlaub nehmen können, das ist dann was anderes. Aber ansonsten habe ich immer die Feststellung gemacht, dass sich die Freunde und Familie diese Tage freigenommen haben. Und bei einer Destination Wedding, wie jetzt bei euch, verbinden dann die Gäste meistens das eh dann mit einem Urlaub. Und der Vorteil fürs Brautpaar ist eindeutig, dass man von den Dienstleistern an einem Wochentag natürlich auch viel bessere Preise bekommt als an einem Samstag.
Ja, also das hatten wir auch dann gesehen, ja, dass dann an einem Wochentag die Preise ein bisschen günstiger waren als an einem Samstag. Ich meine, das hebt sich dann wieder auf durch die anderen Preise, die dann trotzdem gleich bleiben. Aber trotzdem so ein bisschen kommt die Location, habe ich jetzt auch die Erfahrung ja gemacht, dann schon entgegen bei denen, die ich angefragt hatte zu Beginn. Wenn jetzt ein Brautpaar oder eine Braut, die jetzt hier zuhört, die hat jetzt ganz frisch einen Heiratsantrag bekommen. Welche ersten Schritte würdest du sagen, soll sie denn gehen? Jetzt, also vielleicht mal den, wir haben jetzt den Fall, wir machen eine Hochzeit mit Wedding Planner und einmal eine ohne Wedding Planner. Was sind die absolut wichtigsten Schritte, die man vielleicht direkt nach der Verlobung direkt eigentlich mal gucken sollte? Wo der, also höchste Zeit, wo? Ich glaube, du hast gerade schon Location gesagt. Und
Genau,
was dann?
also aus meiner Sicht, wenn man jetzt, klar, wenn man mit einem Planer arbeitet, dann ist es als erstes die Auswahl des Planers und die Festlegung oder die Überlegung, wie viele Gäste möchte ich denn eigentlich einladen, weil davon hängt natürlich auch die Auswahl der Locations ab und das sind Infos, die der Planer haben muss. Welches Budget stelle ich mir denn vor, einsetzen zu können? Und in welchem Monat bin ich da irgendwie festgelegt, so wie ihr es jetzt? Das ist auch bei den ganzen Profifußballer-Hochzeiten, die ich mache, immer ein Problem mit der Terminfindung,
Ja,
weil
ist
das
immer
immer sehr
Juni.
begrenzt ist. Genau. Genau. Und das sind so die Faktoren, die man als erstes sich einmal überlegt. Und dann ist natürlich Schritt eins die Location, weil mit der Location wird dann auch der Termin festgelegt, je nachdem, was da dann noch frei ist. Und sobald der Termin steht, ist das Erste, dass man sich an einen Papeteriedesigner wendet und eine Save-the-Date verschickt. Und da ist es zum Beispiel auch so, dass ich es auch ganz wichtig finde, dass man sich vielleicht von einem Papeteriedesigner dann auch mal so ein Sample-Set zusenden lässt. Also das ist etwas, was Bräute auch gerne anfragen können. Weil heutzutage machen wir ja immer alles am Rechner digital und es ist jetzt vielleicht nicht mehr der Papeteriedesigner, der in der nächsten Straße wohnt, wo man einfach hinlaufen kann. Aber es ist trotzdem ein Unterschied, wenn ich mal die Papierarten etc. auch mal anfassen kann und die verschiedenen Dicken und das alles in der Hand habe. Und dann mache ich mit dem Papeteriedesigner vielleicht nochmal einen Call, habe diese ganzen Samples vor mir liegen, die Muster und kann dann viel besser mit dem Papeteriedesigner darüber sprechen, was stelle ich mir denn eigentlich vor. Und dann schickt man die Save-the-Date-Karte raus. Und was die Dienstleister angeht, gibt es ja Branchenzweige, wo ich sage, da gibt es unglaublich viele tolle Dienstleister. Beispielsweise Fotografie, finde ich, haben wir in Deutschland mittlerweile super, super viele tolle Fotografen. Und dann gibt es wiederum andere Branchenzweige, wo es einfach nur weniger gibt. Ja, also beispielsweise Trauredner gibt es einfach weniger im Vergleich zu Fotografen oder richtig tolle Stylisten. Das sind so die Punkte, die ich als erstes abfrage. Also Trauredner ist so Punkt 1, dann Punkt 2 ist bei mir Styling und DJ und dann mit allem anderen kann man sich ruhig auch noch mal ein bisschen mehr Zeit lassen.
Ja, also DJ tatsächlich, das ist bei uns ja auch noch auf einer ganz, ganz großen Liste. Ich finde es so schwer, einen guten DJ zu finden, wo man wirklich sagt, der ist, hat richtig seinen Vibe irgendwie.
Und es
Aber
ist halt so wichtig für eine gute Party, ne? Man
es ist
möchte
mit das
ja,
Wichtigste fast,
ja.
ja.
Ja, deswegen, wie gesagt, sind es so mit die ersten Punkte auf meiner Liste, die ich mit den Paaren angehe. Und von dem Planungszeitraum insgesamt, weil du das auch vorhin gefragt hattest, 2 Jahre ist fast schon zu lang. Also gerade bei Destination Weddings machen die Locations 2 Jahre im Vorfeld noch gar nicht ihre Kalender auf. Das heißt, dann kannst du da zwar hinfliegen, aber kannst dir noch gar keinen Termin raussuchen. Und die Preise für das Jahr in 2 Jahren stehen noch gar nicht fest. Ideal ist wirklich 1,5 Jahre im Vorfeld. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 2026 im Sommer auf Mallorca heiraten möchte, dann ist jetzt so Ende September, Anfang Oktober, wenn die Hauptsaison endet, auch in den Locations die ideale Zeit, bevor diese Locations dann teilweise zum Beispiel in die Winterpause gehen.
Okay, das ist ja schon mal eine richtig gute Info. Jetzt vielleicht noch eine Sache, bevor wir mal ans Budget kommen, die mich voll interessiert, weil ich glaube, das ist auch eine gute Hilfe vielleicht. Was sind denn, oder ist bei dir schon mal so richtig was schiefgegangen?
Also so richtig was schiefgegangen, nein. Also von Planerseite muss ich sagen, was die Planung angeht, war da noch nichts dabei. Aber es passieren natürlich auf den Hochzeiten immer Sachen, die unvorhergesehen sind. Es gibt da eine schöne Geschichte, die vielleicht, wenn man mir vielleicht schon folgt, kennt man die vielleicht schon, weil ich die auch schon mal bei verschiedenen Vorträgen erzählt habe. Es war eine Hochzeit hier in Deutschland. Die ganze Trauung, war bereits fertig. Also alle Gäste saßen schon in der Trauung und haben auf die Braut gewartet. Es war ziemlich zu Beginn meiner Planerzeit. Ich habe die Braut dann abgeholt und die Braut war schwanger. Und auf dem Weg zur Trauung sind wir an der Bar der Location entlang gelaufen. Und dann sagte die Braut zu mir: Oh, ich habe totalen Durst. Kann ich noch schnell was trinken? Dann habe ich gesagt, weil sie ja auch schwanger war, hätte ich ihr das ja sowieso nicht abschlagen können. Und habe gesagt, ja klar. Und dann sind wir kurz an die Bar gegangen und dann hat sie sich beim Barkeeper tatsächlich einen Kirschsaft bestellt. Da ist mir schon mal kurz anders geworden. Aber ich dachte mir, okay, schwanger, da hat man Gelüste, da sage ich jetzt nichts. Der Barkeeper nimmt das Glas aus der Spülmaschine, das war wahrscheinlich noch warm, und schüttet den kalten Kirschsaft rein, gibt ihr das Glas, sie trinkt und der Boden platzt ab. Das war so ein Coca-Cola-Glas.
Nein.
Und der gesamte Kirschsaft auf ihr Kleid. Die Trauzeugin, die daneben
Gott.
stand, der kam sofort die Tränen. Ihr kamen die Tränen. Und wir standen an der Bar und ich habe irgendwie instinktiv eine Flasche Wodka gegriffen, die da stand, und habe ihr die komplette Wodkaflasche hinterher übers Kleid geschüttet. Und es hat wirklich funktioniert. Also dieser Wodka hat diesen Kirschsaft einfach so wie unten rausgespült. Wir standen
Krass,
in einer
okay.
roten Pfütze. Es kommt natürlich auch auf das Material des Kleides an. Das war so ein Tüllstoff. Dadurch ist es nicht jetzt bei Seide, hätten wir verloren gehabt, ne? Aber wir hatten wirklich Glück.
Stimmt.
Jetzt muss man sich vorstellen, der Bräutigam wartete natürlich und wartete. Er wurde schon immer nervöser und dann kommt seine hochschwangere Braut und riecht wie eine Kneipe. Das war auf jeden Fall, ich habe das wirklich beobachtet und er sie so angeguckt und sie nur so zu ihm, erkläre ich dir später. Und am Ende
Gott.
war es aber wirklich der Running Gag der Feier, ja? Also das ist eine Story, die nie vergessen werden. Und dadurch, dass du wirklich, wenn du es nicht wusstest, hast du es auf dem Kleid nicht gesehen.
Okay, das ich wüsste nicht, wie ich also ich glaube, ich hätte auch sofort losgeheult natürlich. Aber krass, dass du so instinktiv da reagiert hast. Also und was für ein Glück, dass das so ein Stoff war. Weil wie du sagst, wenn es irgendwie so Baumwolle, Seide, whatever, also irgendwas ein anderer Stoff, der zieht es ja sofort ein.
Ja, und ansonsten passieren immer Kleinigkeiten mal. Ich weiß nicht, ein Kind läuft gegen den Kellner und hat eine Platzwunde oder eine ältere Dame, die dann mal kollabiert ist. Oder also da gibt es viel, was mir auch noch im Gedächtnis geblieben ist, ist bei einer Hochzeit, das war vor 2 Jahren, da ist der Vater der Braut, als auch schon alle wieder in der Trauung saßen und auf die Braut gewartet haben, aufgetaucht, mit dem sie schon seit knapp 5 Jahren keinen Kontakt mehr hatte. Und es war eine Hochzeit in Deutschland. Ich war gerade auf dem Weg, es war in einem Schlosshotel, also riesig groß. Das heißt, meine Kollegin und ich waren per Walkie-Talkie miteinander verbunden, weil die Wege überall so weit waren. Und ich war gerade schon auf dem Weg zur Braut und dann kriegte ich nur im Ohr von Antonia gesagt, Senja, du musst mal kommen. Ich so, ich kann jetzt nicht kommen, ich hole jetzt die Braut. Nee, du musst jetzt sofort kommen. Dann bin ich gekommen und sah schon die Mutter der Braut, wie sie schon von den anderen Gästen zugefächert bekommen hat, weil sie kurz vor der Ohnmacht war, weil sie so geschockt war, dass sie ihren Ex-Mann da gesehen hat. Und
Ja.
dann bin ich hin, dann haben wir erstmal die Mama wieder aufgepäppelt. Der Vater meinte dann, er setzt sich direkt in die erste Reihe vorne dazu. Da habe ich ihm gesagt, das machen wir jetzt mal nicht. Sie können sich gerne hier hinten hinsetzen. Dann ist er damals zu den Musikern gegangen, hat der Sängerin den Stuhl geklaut, sich einfach vorne mit in die erste Reihe gesetzt. Dann musste ich noch ein paar Mal mit ihm darüber sprechen. Dann hat er sich etwas weiter nach hinten gesetzt. Mir ging es nicht darum, dass der Vater nicht in der ersten Reihe setzen darf. Aber ich dachte, okay, wenn jetzt hier die Braut einläuft und sie sieht ihren Vater da vorne stehen, dann fällt sie mir auch gleich um. Ich musste mir erst
Ja.
mal kurz überlegen, was mache ich jetzt? Dann bin ich zurückgegangen zur Braut, habe ihr gesagt, sie stand schon bereit. Sie hatte 6 Brautjungfern, die dann schon alle in Reih und Glied standen und eigentlich nur darauf gewartet haben, dass es losgeht. Ich habe sie dann zur Seite genommen und habe es ihr gesagt. Und sie ist mir wirklich, ja, wie so zusammengeklappt. Also sie hatte wirklich so einen kleinen Zusammenbruch. Und dann habe ich sie nochmal hingesetzt, habe ihr Aspirin-Komplex, das kann ich auch jeder Braut empfehlen oder jedem Brautpaar, packt euch Aspirin-Komplex an, das bringt euren Kreislauf wieder total nach oben. Es wirklich steht auch bei Profisportlern oftmals auf der Dopingliste. Also Aspirin-Komplex in so Fällen immer gut. Das habe ich meiner Braut dann quasi eingeflößt. Habe ihr dann eine kleine Motivationsansprache gehalten, habe dann noch mal kurz mit ihr geklärt, ob der Vater in der ersten Reihe sitzen darf. Und dann hat sie das wie eine Löwin gemacht. Und danach haben die beiden sich lange, also lange an der Hochzeit, so eine halbe Stunde unterhalten. Und vor dem Dinner ist der Vater dann aber auch wieder gefahren. Ich war danach wirklich im Zwiespalt, ob ich es toll fand, dass er gekommen ist. weil diesen Moment kannst du nicht wiederholen, oder ob ich es einfach nur total unverschämt fand, weil er hätte ja auch schon früher auf seine Tochter zugehen können, ne? Und nicht jetzt so den großen Auftritt kurz vor Beginn der Trauung. Das war, ja, aber als so Sachen, das sind so die ersten Dinge, die mir jetzt einfallen. Und es gibt immer Kleinigkeiten, die passieren bei Hochzeiten, die man aber als Planer eigentlich immer ganz gut so auffangen kann, dass sie das Brautpaar überhaupt nicht mitbekommen.
Also ich finde es No-Go tatsächlich, weil ich finde, das ist so der Tag der Braut oder dem Bräutigam und nicht der Tag des Vaters, sage ich jetzt mal. Also ich finde, ich persönlich würde es genauso No-Go finden, wie zum Beispiel einen Heiratsantrag auf einer anderen Hochzeit zu machen. Das ist auch so, das ist so, machst du nicht. Das ist einfach nicht dein Tag. Es ist der
Ja,
Tag von dem
sehe ich auch
Brautpaar.
so.
Und aber spannend. Ich muss dir mal auch direkt ein Kompliment geben. Ich finde, du bist eine richtig gute Storytellerin. Also man ist dann voll gefesselt, wenn du was erzählst.
Ja, und es kommt dann auch mal die Braut bei der Kirche an und hat ihren Brautstrauß vergessen, beispielsweise. Und dann düst du als Planer nochmal schnell los, weil letztendlich mittlerweile, das war auch ziemlich am Anfang, wo ich auch viele Hochzeiten noch ganz alleine gemacht habe, das wäre für mich jetzt gar nicht mehr vorstellbar. Ich habe jetzt immer mindestens eine Kollegin, Assistentin dabei, damit wir dann eben an beiden Orten gleichzeitig sein können und sowas wie die Braut startet vom Hotel Richtung Kirche oder Richtung Traulocation und vergisst aber ihren Brautstrauß, dann eben gar nicht mehr passieren, ja.
Ja, wie viele Leute, also wie groß ist denn dein Team generell? Das würde mich mal interessieren.
Also ich habe eine Mitarbeiterin und Kollegin, Antonia, die ist jetzt früher 2019 meine Braut gewesen. Also ich habe ihre Hochzeit geplant und
Ah,
so
schön.
haben wir uns kennengelernt und dann natürlich auch schon direkt gesehen, wie wir zusammenarbeiten. Und Antonia, muss man sagen, ist so ein Excel-Nerd. Das heißt, und das meine ich liebevoll, ich habe ihr Excel-Tabellen zugeschickt im Rahmen der Planung und die kamen noch mal schöner designt, optimiert zurück. Der Inhalt war der gleiche, aber es hat mich schon immer also wirklich beeindruckt. Und
Würde bei mir nie so passieren.
nach ihrer Hochzeit kam sie dann auf mich zu und hat gesagt, Svenja, es hat mir so viel Spaß gemacht und falls du mal jemanden brauchst, komm doch auf mich zu. Und tatsächlich war es dann bald so weit, dass ich Unterstützung brauchte und seitdem arbeiten wir da als Team super zusammen. Dann habe ich wechselnd natürlich eine Praktikantin. Das ist immer, ich nehme da, weil das ist vielleicht auch mal schön, das hier im Podcast zu erwähnen. Ich kriege sehr viele Anfragen für Praktika und ich muss sagen, dass ich nur Praktika annehme, die Pflichtpraktika im Rahmen eines Studiums sind. Das heißt, das Praktikum muss mindestens 6 Monate gehen und ein Pflichtpraktikum sein. Das hat rein versicherungs- und vergütungstechnische Gründe. Also ich bezahle meine Praktikanten, aber letztendlich ist es so, dass wenn du einen Praktikanten nimmst, der das nicht als Pflichtpraktikum macht und es länger als 3 Monate geht, dann musst du einen Mindestlohn pro Stunde zahlen. Und dann kann ich mir natürlich auch direkt jemanden einstellen, der viel Berufserfahrung hat, ne? Also
Klar.
letztendlich, genau, sind das die beiden. Und dann arbeite ich mit anderen Hochzeitsplanern zusammen, die ich mir dazu buche. Das sind sehr erfahrene Planer, die mir am Anfang sogar Coachings gegeben haben, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen. Karen ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Die dann mit mir zusammen Hochzeiten umsetzen und mir dann quasi zuarbeiten und am Tag der Hochzeit dann mit Antonia zusammen vor Ort sind. Zum Beispiel Madrid haben wir zusammen gemacht, St. Moritz haben wir zusammen gemacht und nächste Woche am Comer See sind wir dann auch ja, zu dritt. Und dann kannst du dir da erfahrene Manpower immer nach Bedarf dazu buchen.
Okay, spannend. Ja gut, dann würde ich jetzt mal direkt in eine Kategorie überleiten, die jeden immer brennend interessiert, und zwar die Kategorie Let's Talk Money. Okay, Svenja, Budgetplanung, Planung. Ich glaube, das ist wirklich das Thema, was worüber sich die meisten den Kopf zerbrechen, weil natürlich will man immer so viel und man würde am liebsten die größten Blumenwände und was auch immer alles an Deko haben. Und dann plötzlich sieht man, wie teuer eigentlich das Ganze ist. Deswegen vielleicht mal von dir eine, ja, von bis, ich glaube, das kannst du ganz gut einschätzen, vielleicht mal eine wirklich relativ Standard soll sich jetzt nicht anhören, aber so eine deutsche Hochzeit in Deutschland mit Familie und Freunden, die schon besonders ist, aber jetzt nicht die absoluten Special Effects hat, bis hin zu der heftigsten Destination Wedding, die man sich noch. Das würde mich auch interessieren, was die teuerste Hochzeit von dir bisher war. Aber vielleicht mal so ein bisschen, dass man von dir als Profi mal da ein bisschen Einblicke kriegt, wie viel Geld man hier ausgeben müsste.
Ja, also das ist wirklich natürlich hängt von super vielen Faktoren ab, aber letztendlich kann, und das trage ich auch immer wieder nach außen, übernehme ich Hochzeiten ab einem Feierbudget von 60.000 Euro in Deutschland und ab 70.000 Euro im Ausland. Das ist unglaublich viel Geld, das ist mir auch bewusst, aber letztendlich ist es auch so, dass man als Planer auch nur zeitliche Kapazitäten hat und maximal kann ich absolut maximal 10 Hochzeiten im Jahr eben übernehmen. Und muss dann natürlich auch schauen, dass ich pro Hochzeit das verdiene, was ich verdienen muss, um davon leben zu können. Das ist der eine Punkt. Ich muss natürlich gucken, dass von dem Budget auch genug dann da ist, um dass ich als Planer überhaupt in Frage komme und ein Angebot stellen kann und es Sinn macht. Und auf der anderen Seite ist es so, dass Brautpaare, die auf mich zukommen, ehemalige Hochzeiten von mir gesehen haben, bei Instagram oder in den Medien und dann weiß ich, sind da natürlich auch gewisse Erwartungen mit verbunden und ich weiß, dass ich diese Erwartungen nicht erfüllen kann unter einem Budget von 60.000 Euro. Das heißt, das ist gar nicht mal immer abhängig von der Personenanzahl, denn oftmals sagen dann die Bräute oder die Paare zu mir, ja, aber wir heiraten nur mit 30 Leuten. Ja, dann sind Punkte wie Dekoration und Catering natürlich deutlich geringer, aber alle anderen Dienstleister haben trotzdem ihre festen Tagessätze. Dem DJ ist egal, ob er vor 30 oder vor 130 Leuten spielt, er hat seinen festen Satz, die Location auch und dementsprechend sind Hochzeiten mit weniger Personen eben nicht generell viel, viel günstiger, sondern nur in unterschiedlichen Punkten. Das heißt, man kann in Deutschland sicherlich eine schöne Hochzeit auch mit einem geringeren Budget als 60.000 Euro machen. Nur wird es dann für mich schwierig, Hochzeiten umzusetzen in der Form, wie man sie bis jetzt auf meinen Kanälen etc. sieht, die sehr detailverliebt sind, sehr, sehr viel Dekoration. Meine Brautpaare nutzen eigentlich nie das Standardrepertoire der Locations, sondern es wird meistens alles extra von Dienstleistern dazu gebucht, besondere Platzteller, besondere Tischdecken, all sowas. Und die teuerste Hochzeit, lass mich kurz überlegen, die lag bei um die 350.000 Euro.
Boah.
Hier muss ich aber auch sagen, dass das so teuer ist, weil das Brautpaar ein Hotel in Italien für 2 Nächte für alle Gäste komplett ausgebucht hat, ein 5-Sterne-Hotel.
Ja, okay.
Und da dann natürlich alle Gäste 2 Nächte übernachtet haben und das hat dann eben schon mal knapp 150.000 Euro des Budgets gefressen. Und dann wurden auch die Reisekosten übernommen, es gab eine große Band. Es gibt also höher. Kannst du immer gehen. Ich hatte auch in Italien
Ja.
jetzt eine Hochzeit mit einem Wasserballett im Pool, ne? Also mehr geht immer und umgekehrt weniger aber auch. Also die größte Stellschraube, das wirst du bei deiner Planung, du bist ja gerade mitten im Thema, sicherlich auch
Ja.
merken, ist wirklich der Punkt Dekoration. Weil es gibt ja Punkte, die braucht man einfach. Du brauchst einen Fotografen, du brauchst Essen und Getränke, du brauchst einen DJ, das brauchst du alles. Aber bei der Dekoration kommt es ja wirklich auf deinen eigenen Geschmack an, wie viel möchtest du machen. Und ich sage nicht, dass man für eine tolle Hochzeit jetzt die opulenteste Blumendeko haben muss. Es gibt auch richtig, richtig schöne Hochzeiten, die ich schon umgesetzt habe, mit der wirklich ganz filigran punktuellen Blumendeko, die dann auch budgettechnisch viel, viel günstiger ist. Also Deko, nehme ich jetzt die Stühle von der Locations oder miete ich sie extra an, nehme ich die Tischdecken von der Location oder suche ich eigene, ist so die größte Stellschraube. Und wenn man jetzt an die Budgetplanung dran geht, würde ich mir überlegen als Paar, was ist uns am allerwichtigsten? Ist es zum Beispiel die Party? Dann würde ich eben auch beim DJ nicht sparen. Oder ist es, wir haben selber vielleicht ein Restaurant und uns ist wichtig, dass es super Essen gibt? Dann würde ich auf jeden Fall beim Caterer oder bei der Location, was die Küche angeht, auf keinen Fall sparen. Also da würde ich mir als erstes meinen Schwerpunkt setzen, was ist mir als Paar besonders wichtig. Und dann würde ich mir alle Dienstleister erstmal suchen, die ich wirklich brauche, die Must-Haves. Und danach würde ich gucken, was ist jetzt von meinem Budget noch übrig und was ist jetzt nice to have und wofür bin ich jetzt noch bereit, Geld auszugeben. Und ich mache es beispielsweise mit meinen Paaren auch gerne so, dass ich den Dekorateur schon optioniere für den Tag und wir dann aber erst so 2, 3 Monate vorher hinfahren, ja, einen Konzepttisch eindekorieren und dann eben auch wissen, wie viel Budget haben wir denn noch? Nehmen wir jetzt alles vom Dekorateur, auch die Gläser, oder nehmen wir die Gläser von der Locations, die Standardgläser? Und das ist so die letzte Stellschraube, die ich am Ende der Planung nochmal drehe am Budget.
Ja, das ist schon spannend, weil so tief bin ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht drin, dass ich jetzt wüsste, wie viel mehr würde ich für extra Gläser zum Beispiel zahlen. Aber ich glaube, also ich persönlich bin jetzt ein Mensch, und da bin ich, glaube ich, auch ganz froh, dass es mir, glaube ich, bei den Gläsern oder jetzt bei, ob noch eine bestimmte Tischdecke jetzt da noch ein bisschen mehr verziert ist oder so, das wäre mir jetzt, glaube ich, gar nicht so wichtig. Aber auch da ist es halt krass individuell. Wenn jemand sagt, er will das Pompöseste überhaupt haben, ich glaube, das ist den Leuten, glaube ich, gar nicht so bewusst, wie teuer dann doch Blumen und Deko einfach sind. Deswegen ist es ganz gut, dass du das mal gesagt hast, weil man sieht es ja immer auf Pinterest. Und ich glaube, Pinterest und Instagram,
Ja, Fluch
es
und
ist halt
Segen
einfach.
zugleich.
Genau, man kriegt halt die krassesten Inspos, aber wenn man die dann seinem Wedding-Planner natürlich zeigt und dann sagst du ja, aber mein Budget ist bei 15.000, dann sagen die natürlich, da
Nee.
wirst du mit, was du da auf Pinterest siehst, das wird mit 15.000 nie und nimmer hinkommen. Und das ist halt das, was so ein bisschen natürlich auch schade ist, dass man irgendwie so ein bisschen auch, nicht ein verzerrtes Bild, will ich gar nicht sagen, weil ich will ja auch eine Dreamy Wedding haben.
Ja.
Aber ich glaube, dass manche Leute sich dann fast schon schlecht fühlen, wenn sie dann das alles
Verstehe,
gar nicht
was du
haben
meinst.
können.
Aber als
Genau.
guter Planer macht es dich dann aus, dass du einen Weg findest, dein Brautpaar trotzdem glücklich zu machen mit einer Alternative. Beispielsweise hatte ich ein Brautpaar, was mir einen Deko, die haben in Venedig geheiratet. Es war jetzt auch keine Low-Budget-Hochzeit, aber trotzdem waren wir irgendwann an einem Punkt, wo das eigentliche Budget halt wirklich ausgeschöpft war. Und haben mir Bilder gezeigt von der Tischdeko, wie sie sich's denn gerne vorstellen. Und es war natürlich ein weißes Blumenmeer. Und letztendlich haben wir die Deko umgesetzt, dass wir ganz viele kleine einzelne Glasvasen genommen haben mit einzelnen Rosen in verschiedenen, aufgeklappten Rosen in verschiedenen Höhen und dazwischen ganz viele Schwimmkerzen. Das war budgettechnisch eine ganz andere Nummer, hatte aber trotzdem diesen durchgehenden Effekt auf dem Tisch. Also,
Ja.
und zum Thema Tischdecken, das finde ich noch einen ganz wichtigen Punkt, weil du das vorhin angesprochen hast. Ich bin sehr gespannt, wie am Ende deiner Tischdekoration aussehen wird,
Ich
weil
auch.
gerade in den mediterranen Ländern ist es sehr beliebt, dass man farbige Tischdecken verwendet. Es ist so ein kleiner Tipp, den ich vielleicht mitgeben kann, wenn man jetzt nicht das große Budget hat, dann nehmt ruhig alles von der Location, was euch die Location anbietet. Aber Punkt 1, überlegt euch, hey, nehme ich vielleicht gemusterte Tischdecken oder farbige Tischdecken? Und wenn es nur ein Sandton ist oder ein Pistaziengrün oder das muss ja jetzt nicht die bunt gemusterte Tischdecke sein, aber das macht unglaublich viel aus, ob die Tischdecke weiß ist oder ob sie farbig ist. Das ist schon mal der Punkt 1. Punkt 2
Aber
ist, wenn
warte mal,
man, ja.
du empfiehlst jetzt eher die farbigen?
Es gibt da zwei Bereiche. Zum einen ist es der Punkt, man kann entweder in die Schiene gehen, dass man sagt, man macht jetzt sein Dekokonzept komplett goldweiß oder silberweiß, um einfach dieses Thema aufzunehmen. Die Location, da ist vielleicht alles weiß drin, der Saal ist weiß, Tischdecken weiß, Geschirr ist weiß. Hey, dann lass uns das aufnehmen, lasst uns schon bei der Papeterie alles weiß-silber oder gold-silber machen, lasst uns das durchziehen und dann bleibt man natürlich auch bei den weißen Tischdecken und dann ist es wirklich das Thema. Wenn ich jetzt, und dann macht man natürlich auch die Blumen weiß, ja. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte ein bisschen mit Farbe arbeiten, habe aber jetzt nicht das große Budget und die Location ist vielleicht auch nicht so ein Saal, der weiß, also in so einer Scheune funktioniert eben dieses Weiß-Gold-Konzept eben nicht so, ja.
Ja.
Das funktioniert in einem schönen weißen Schloss oder Hoher Darsberg, weißer Saal, da funktioniert sowas. Aber jetzt bist du vielleicht in einer Scheune und möchtest da ein bisschen Farbe reinbekommen, dann würde ich wirklich empfehlen, dass man nicht die Tischdecken von der Location nimmt, sondern sich die Tischdecken bei einem Dekorateur anmietet. Und die sind wirklich nicht teuer und du hast halt einen super Effekt, wenn du in den Raum reinschaust und alle Tische sind farbig mit der Tischdecke, dann macht es schon unglaublich was aus. Das wäre der erste Punkt. Und mein zweiter Tipp wäre, bei den Locations die Stühle. Wenn die Stuhlhussen haben, dann kosten diese Hussen trotzdem immer roundabout im Schnitt 9 €, weil die müssen ja draufgezogen werden, abgezogen werden, gereinigt werden. Die kriegt man nicht umsonst von den Locations einfach dahingestellt. Und dann würde ich mir überlegen, hey, nehme ich das Geld nicht lieber in die Hand und miete mir beim Dekorateur einen schönen, stylischen Holzstuhl an, der kostet nämlich das Gleiche. Und wenn ich von dem Dekorateur eh schon vielleicht andere Elemente haben möchte, dann kostet es auch im Transport jetzt nicht groß viel mehr, wenn ich da noch 80 Stühle mit dazu packe und nehme dann nicht die Hussen, die vielleicht auch schon so ein bisschen altbackener wirken dann. Genau.
Ich liebe die Tipps. Also ich finde die Folge so informativ, auch gerade für mich selber. Okay, und hast du denn sonst noch, wo du, also was dir jetzt sofort irgendwie einfällt, gibt es noch irgendwelche Tipps zum Kostensparen innerhalb des Planungsprozesses? Also außerhalb der Deko jetzt zum Beispiel?
Also letztendlich muss man immer vorsichtig sein mit diesem Thema. Man macht alles selbst und man lässt die Tante die Torte backen und der Bruder macht den DJ oder so. Das würde ich wirklich mit Vorsicht nur machen, aber natürlich sind das auch immer Einsparpotenziale, wenn man viel selbst macht. Mein Tipp ist nur für alle Paare, die alles selbst planen und alles selbst organisieren, dass man sich nur für den Hochzeitstag dann einen Planer an die Seite nimmt, der den Tag koordiniert, weil ansonsten kann man diesen Tag einfach nicht genießen. Und man möchte auch nicht, dass die besten Freunde oder die Familie bis kurz vor Beginn der Hochzeit da noch dabei sind, die Menükarten auszulegen und die Blumendeko irgendwie festzubinden und dann noch zu fegen und hier und da. Also das möchte man einfach nicht. Und das wäre für mich, wenn ich selber plane, und das war auch bei meiner eigenen Hochzeit so, die habe ich komplett selbst geplant, aber habe mir für den Tag dann jemanden geholt, der koordiniert hat, dass alles auch so umgesetzt wird, wie ich mir das im Vorfeld überlegt habe, der dann dafür sorgt, dass die Menükarten alle am richtigen Platz sind, was den Sitzplan angeht, der mit der Location alles koordiniert und der eben mit meiner Trauzeugin in dem Fall in Kontakt ist, falls doch mal irgendeine Frage auftaucht oder es ein Problem gibt und der einfach auch für alle Gäste an dem Tag der Ansprechpartner ist, um das Brautpaar einfach komplett zu entlasten. Das wäre aus meiner Sicht ein wichtiger Tipp und ansonsten budgettechnisch. Muss man sich einfach überlegen, okay, brauche ich jetzt einen Videograf oder reicht mir ein Fotograf? Ich bin ein absoluter Fan von Videograf, weil ich finde, wenn man am Ende so einen Trailer hat, von wie so ein Kinotrailer ist das ja
Ja.
meistens dann, von so 3 Minuten, man wird in seinem ganzen Leben noch so viele Leute neu kennenlernen, die man noch nicht kannte zum Zeitpunkt seiner Hochzeit. Und wenn dann irgendwann mal die Frage aufkommt, hey, gerade bei uns Frauen, ja, wie habt ihr denn damals geheiratet? Dann zeigst du dir diesen 3-Minuten-Trailer und machst da jetzt keine Diashow draus, ne? Und da
Nee.
ist aber auch wieder, brauche ich da das ganz große Programm von 1 Stunde Film oder nehme ich einfach nur den kleinen Trailer? Und der kleine Trailer reicht auf jeden Fall absolut aus. Und da auch noch ein Tipp, wenn man Kosten sparen möchte. Es gibt natürlich die Videografen und Fotografen, die wirklich Spezialisten auf ihrem Gebiet sind und absolut top, top, top. Und dann gibt es aber mittlerweile auch schon Paare, Foto-Video-Paare, die das aus einer Hand anbieten, ja, Foto und Video. Und ich probiere die Gewerke oftmals zu trennen, weil ich es immer gut finde, wenn es jeder ist so Spezialist auf seinem Bereich. Aber mittlerweile habe ich festgestellt, gibt es auch wirklich schon viele tolle Dienstleister, die das beides anbieten und dann ist in der Kombi der Preis natürlich ein bisschen günstiger, als wenn man es halt einzeln bucht.
Und was auch gut ist bei einem Paar, dass ihr dann natürlich auch zum Beispiel euch ein Hotelzimmer spart an Kosten, falls ihr es
Genau.
Destination macht. Dass wenn es ein Pärchen ist, dass sie natürlich nur ein Hotelzimmer brauchen. Klar, Flüge kosten trotzdem,
Genau.
aber das ist echt ein guter Tipp. Ich muss sagen, für mich sind ja Videos fast wichtiger als Fotos, weil ich bin halt, meine Emotionen, die werden so extrem geweckt bei einem Video, wenn ich etwas nochmal wirklich sehe, wie
Genauso
der
ist
Ablauf
es.
war,
Ja.
als bei einem Foto. Also Fotos sind schön, aber jetzt von meiner Verlobung habe ich sowohl Fotos als auch Videos und die Videos bringen mich jedes Mal wieder zum Weinen. Die
Ja.
Fotos sind schön, aber die Videos, das ist das, wo ich jedes Mal wieder Tränen in die Augen bekomme. Deswegen für mich ist der Videograf noch mal 10-mal wichtiger als der Fotograf auf der Hochzeit tatsächlich.
Sehe ich überwiegend auch so, weil es einfach die Emotionen des Tages so toll transportiert, ne? Egal ob die
Total.
emotionalen Momente, als auch die freudigen, als auch die Partystimmung am Ende, das kannst du auf Fotos darstellen, aber eben nicht mit Originalton oder mit wirklich dieser Stimmung oder auch die Musik, die dahinter liegt. Also da gehe ich auf jeden Fall mit bei dem Punkt, ja.
Dann die letzte Frage zu der Kategorie Money Talk ist mal Preise zu hören von Wedding-Plannern, dass man da vielleicht auch mal so, du musst jetzt nicht deine persönlichen Preise jetzt ganz exakt, aber dass man auch vielleicht da eine Range hat, dass für alle, die sich das jetzt anhören und sich überlegen, boah, jetzt vielleicht will ich doch mir mal angucken, mit Planner das Ganze zu machen, womit oder wie, mit wie viel sollte man da rechnen?
Ja, also da vorweg gesagt, es gibt unterschiedliche Abrechnungsvarianten. Es gibt Hochzeitsplaner, die arbeiten mit einem Pauschalpreis. Das heißt, die führen ein Erstgespräch und machen daraufhin dem Brautpaar ein Angebot und da steht dann ein pauschaler Preis unter diesem Angebot. Es gibt Planer, die arbeiten mit prozentualer Abrechnung. Das sind meistens zwischen 15 und 20% des eingesetzten Feierbudgets. Also jetzt mal ganz einfache Rechnung. Du heiratest für insgesamt gibst du 100.000 Euro für deine Hochzeit aus. dann wären das 15.000 Euro, die ich als Planer als Honorar bekommen würde, zuzüglich noch 19% Mehrwertsteuer. Das sind eigentlich so die zwei gängigsten Varianten. Dann gibt es auch noch Planer, die auf Stundenbasis abrechnen. Das würde ich aber auf keinen Fall empfehlen. Als Brautpaar würde ich das nicht empfehlen oder dem Brautpaar würde ich es nicht empfehlen, weil ja, du dann immer überlegst, okay, jetzt habe ich eigentlich das und das, aber rufe ich jetzt meine Planerin an oder mache ich das mal eben selbst? Und ja, viele Paare denken dann im Vorfeld, das ist ein Einsparpotenzial da, weil sie dadurch die Möglichkeit bekommen, wenn sie Zeit haben, dann doch viel selbst zu machen. Im Ende führt es dann aber zu Kommunikationslücken und zu Missverständnissen etc. und macht es dann manchmal sogar eher teurer. Von daher, das erstmal die drei Varianten und von den Preisen pro Planer hängt es einfach auch viel von der Erfahrung ab, ne? Also wenn ein Planer gerade anfängt, macht er natürlich andere Preise, als wenn ein Planer jetzt renommiert am Markt ist und weiß, er kriegt seine 10 Hochzeiten round plus minus jedes Jahr eben voll. Und dann wiederum gibt es auch Planer, ja, wo ich mich manchmal auch so ein bisschen ärgere, wenn ja dann da Kooperationen gemacht werden auf Nullbasis und umgekehrt, also mit Influencern beispielsweise. Und dann wiederum verstehe ich es aber natürlich auch, wenn man gerade frisch am Markt ist, dann möchte man natürlich auf sich aufmerksam machen, möchte Reichweite generieren. Instagram und die ganze Social Media Welt ist mittlerweile ein wichtiger Marketing Spot. Also ich gehe zum Beispiel überhaupt nicht auf Hochzeitsmessen oder sowas. Es läuft alles über Weiterempfehlungsgeschäft bei mir oder eben Social Media. Deswegen kann ich verstehen, dass da Reichweite erzielen sehr wichtig ist, aber es macht natürlich auch das Preisgefüge immer so ein bisschen wankend. Mittlerweile bin ich da aber, um das abzuschließen, tiefenentspannt, weil ich mir denke, gut, die Unterschiede liegen dann wirklich in der Erfahrung, ja. Und ich kann mit Gewissheit sagen, dass es, glaube ich, keine Situation bei einer Hochzeit gibt, die ich nicht schon erlebt habe oder kein Problem, was ich nicht schon mal lösen musste und dann mit Erfahrung und entsprechender Gelassenheit rangehen kann. Während das ein Planer, der neuer Markt ist, natürlich auch erstmal eruieren muss und dementsprechend auch einen anderen Preis verlangt. Und dann muss das Paar für sich entscheiden, was ist jetzt hier mein Preis-Leistungs-Verhältnis und was will ich? Und wenn man jetzt mich fragt, beginnen meine Hochzeiten aktuell ab einem Budget, also für mein Honorar von 14.000 Euro. Für die Komplettplanung aber einer Hochzeit mit
Ja.
allem Drum und Dran.
Okay, danke auch für die Transparenz. Also ich kann auch aus meiner Seite jetzt mal aus Influencer-Sicht sagen, die natürlich super viele Kooperationen angeboten bekommen, vor allem
Ja.
am Tag oder die Tage nach meiner Verlobung ist mein Postfach explodiert an Anfragen von Dienstleistern bezüglich Hochzeit. Ich möchte an meiner Hochzeit tatsächlich keine, also ich werde am Tag der Hochzeit nicht filmen und irgendwelche Kooperationen machen. Schließt nicht aus, dass ich die eine oder andere Sache vielleicht mache als Kooperation, ob das jetzt vielleicht mal Einladungskarten oder sonst was sind. Aber ich könnte mir, habe von Anfang an gesagt, ich möchte zum Beispiel nicht, dass eine Wedding-Plannerin mit mir das als Kooperation macht, weil ich nicht will, dass ich immer die Prio 15 bin. Ich
Ja,
möchte das
verstehe
ganz
ich.
normal bezahlen und ich weiß, wie man arbeitet, wenn man jetzt für so einen langen Zeitraum etwas macht und dafür kein Geld verdient. Und ich, das ist einfach auch nicht, dadurch, dass es einfach so ein intensiver Job ist, wäre für mich, ich würde mir als Brautpaar da auch einfach nicht, ich würde mich nicht wohlfühlen, wenn ich wüsste, die plant mit mir da jetzt ein Jahr oder ein Dreivierteljahr an einer Hochzeit, die so intensiv ist und ich zahle dafür nichts. Und
Ja,
deswegen,
das finde ich
ich.
eine sehr gesunde Einstellung, finde ich auch wirklich toll. Das ist wirklich immer ein Unterschied. Also ich kriege natürlich auch umgekehrt viele Anfragen von Influencer-Paaren, die auf mich zukommen und von mir ein Angebot haben möchten. Und dann eigentlich schon der zweite Satz ist, ja, wie sieht es denn aus hier mit einer Kooperation? Und da kommt es dann echt für mich drauf an, weil man darf ja nicht verkennen, es ist für uns. Reichweite ist für uns natürlich Marketingbudget im Grunde, was wir dann an einer besonders guten Stelle platzieren können. Das heißt, wenn das Paar zu mir passt, dann schließe ich eine Kooperation ja auch nicht aus und habe ich auch in der Vergangenheit schon gemacht. Nur die Frage ist, in welchem Grad? Also ich habe es noch nie gemacht, dass ich gesagt habe, hey, ich plane jetzt hier eine Hochzeit für umsonst, sondern es gab dann eben einen vertretbaren Rabatt von X und ich habe auch nie zu den Paaren gesagt, so, okay, wir schließen jetzt hier einen Vertrag mit, ihr müsst jetzt aber drei Stories zu mir machen und zwei Beiträge und hier und da, weil damit habe ich mich nie wohlgefühlt. Ich habe zu meinen Paaren, egal ob das jetzt Harrisons oder Christina und Luca oder Sarah Engels waren, habe ich immer gesagt, hey, wenn ihr zufrieden seid, dann weiß ich, dass ihr darüber sprechen werdet. Und da muss ich gar nicht mit euch einen Vertrag zu schließen. Und das war das Beste, was ich machen konnte, weil meine Bräute waren dann happy und haben dann ganz frei raus ihre Stories erzählt und ganz, ganz toll darüber gesprochen. Und ich glaube, das war für mich viel, viel mehr wert, als wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, du musst jetzt aber das und das und das machen und dafür kriegst du von mir die Hochzeit quasi zum Nulltarif. Es hat
Ja.
auch viel mit Wertschätzung zu tun. Und ich muss auch sagen, ich hatte jetzt auch schon mal ein Influencer-Paar, um das noch abzuschließen. Ich nenne jetzt keine Namen, aber ich habe ihre Hochzeit gemacht. Und mit mir war alles in bester Ordnung, aber die Dienstleister, mit denen sie teilweise Kooperationsverträge hatten, da wurde denen im Vorfeld sehr, sehr viel versprochen. Und die Dienstleister sind da mit mir natürlich auch auf einer Vertrauensbasis unterwegs. Und es wurde ihnen sehr viel versprochen. Und im Endeffekt wurde das nicht eingehalten. Und das hat mir für meine Dienstleister teilweise sehr, sehr leid getan. Und dann kam wieder von dem gleichen Paar eine Anfrage für ein anderes Event. Und das habe ich dann aber auch abgelehnt, weil ich gesagt habe, hey, ihr habt meine Dienstleister da den und den nicht gut behandelt, aus den und den Gründen. Das finde ich sehr, sehr schade, aber für mich kommt eine weitere Zusammenarbeit dann auch nicht in Frage.
Ja, ist natürlich dann, also ich sehe es genauso wie du. Ich persönlich finde es auch immer besser, wenn man da nicht vorher sagt, du musst das und das und das machen, sondern man bekommt immer eine herzlichere Empfehlung, wenn man einfach sagt, ey, guck einfach, wie es dir gefällt, wie du es mal vielleicht mal platzieren wirst. Ich freue mich voll über eine Empfehlung. Guck einfach, wie du das machst. Ist auch bei jeder Kooperation so. Sobald ich ein ganz striktes Briefing kriege bei einer Kooperation, bin ich schon so, ich mir denke, lass mich
Auch
doch
schon
einfach
keine
so machen,
Lust.
wie ich es.
Ja.
Ja, weil ich weiß doch ganz genau, was ich über das Produkt sagen will und ich weiß doch ganz genau, wie ich das am besten meiner Community rüberbringe. Und ich zum Beispiel lasse mir nie Wörter in den Mund legen. Also wenn ein Briefing kommt, wo irgendwie, du musst das sagen, sag ich werde das aber so, das bin nicht ich, also mache ich nicht. Und sehe ich genauso wie du, ich finde auch entgegenkommen ist gar keine Frage, weil vor allem, wenn du weißt, die Person hat echt eine gute Reichweite, wie jetzt zum Beispiel eine Sarah, die eine super krass gute Reichweite, also Sarah Engels, eine Mega-Community, tolle Reichweite hat, dann ist es natürlich zum Beispiel, wenn da jetzt, weiß ich übrigens nicht, will ich jetzt auch nicht, aber wenn da jetzt ein Entgegenkommen war, dann ist es für beide Seiten, lohnt sich top. Aber wenn es einfach zu dreist ist, dass es für dich am Ende extrem viel Arbeit ist, du im Zweifel sogar mit jemandem zusammen bist, der gar keine Zielgruppe hat, die für dich in irgendeiner Weise
Ja.
relevant ist, dann bringt es dir halt nichts.
Ja.
Und deswegen, ich finde es, also finde ich eine gute Ansatz, weil, also ein guter Ansatz, wie du das machst, weil ich glaube auch etwas komplett für null anzubieten in dem Bereich, was
Wird's
eigentlich
auch
so einen
nicht
hohen
so
Wert hat,
gewertschätzt. Ja,
es
wird's
wird
auch
nicht so
nicht.
gewertschätzt, genau. Und auch da einfach, auch von deiner Seite, ich weiß, das wirst du wahrscheinlich trotzdem gut machen, aber ich würde mich einfach, ich fühle mich dabei nicht wohl, wenn ich weiß, wie viel Arbeit etwas ist und bezahle es eben nicht. Das wäre für mich unangenehm, sage ich jetzt auch
Ja,
einfach mal so.
wobei da ja immer das Ding ist, dass der Druck ja schon sehr groß ist, weil ja eine große
Weil es gefilmt
Öffentlichkeit
wird,
drauf guckt,
ja.
ne? Also es gibt immer wieder die Situation, dass mir Leute sagen, ja, du hattest ja damals wirklich Glück mit der Harrison-Hochzeit. Das war so meine erste große medienwirksame Hochzeit, wo ich immer dann sage, also Glück, jein, weil letztendlich war da auch ein unglaublich großer Druck dahinter. Es war bekannt,
Ja,
wann die Hochzeit
glaube ich.
stattfindet, wo die Hochzeit stattfindet. Keiner weiß, wie viele Nachrichten ich im Vorfeld von irgendwelchen Irren bekommen habe, die gesagt haben, sie wollen die Hochzeit crashen. Wir hatten ein riesen Security-Team bei der Hochzeit vor Ort, wo dann auch wirklich Leute erzählt haben, sie wären jetzt irgendwie der Förster und wollen da hinten nach dem Burgenkäfer gucken oder. Also wir hatten wirklich ein Passwort festgelegt für alle an der Hochzeit Beteiligten, was dann abgefragt wurde in so Fällen, wenn ich dann angerufen wurde, ja, der und der möchte aufs Gelände. Und dann habe ich gesagt, ja, weiß er das Passwort? Nee, ja, dann vergiss es. Also es war ein wirklich großer medialer Druck darauf und Sarah und Domi wussten noch nicht mal, wie ihre Deko aussieht. Die haben mir wirklich komplett freie Hand gelassen. Also Sarah hat quasi gesagt, sie und die Farben und ansonsten komplett freie Hand gelassen. Und ich bin einfach froh, dass alles so super lief und sie super happy waren und sie darauf hin da auch drüber gesprochen haben, aber hätte ich nicht da letztendlich die Leistung auch erbracht, hätte es auch genau gegenteilig sein können und ich hätte mein Business
Absolut.
komplett dicht machen können. Von daher, ja, ich bin froh, dass sie über die Location auf mich gekommen sind, weil sie in der gleichen geheiratet haben, wo ich damals auch geheiratet habe. Aber letztendlich war da schon ein anderer Druck dahinter. Und deswegen, auch wenn man dann vielleicht eine Kooperation hat, man gibt sich trotzdem sehr viel Mühe. Aber ich finde es gesund, dass du diese Einstellung hast und finde es toll, dass du so eine Wertschätzung deinen Dienstleistern gegenüber bringst. Das noch als Abschlusstipp zu dem Thema an alle Brautpaare. wenn ihr mit euren Dienstleistern in Kontakt seid. Und ja, ihr zahlt ihnen den Betrag X an Euro und sie werden für ihre Leistung bezahlt. Aber wenn ihr ihnen ein bisschen Wertschätzung mehr entgegenbringt als jetzt andere Paare, sind die Dienstleister noch mal einen Tick mehr motiviert. Also das fängt schon damit an, dass man wirklich dafür Sorge trägt, dass es am Hochzeitstag für die Dienstleister auch was Gutes zu essen gibt. Ja, also das ist bei mir immer ganz wichtig, dass ich das vorher mit meinen Brautpaaren kläre. Hey, wir haben die und die Anzahl an Dienstleistern. Und dann vor allem nicht erst nur am Abend der Hochzeit, sondern die Dienstleister wie ein Fotograf, der steht ab 9 Uhr morgens wahrscheinlich bis tief in der Nacht an eurer Hochzeit auf der Matte. Und da kann man dann als Brautpaar auch dafür sorgen, dass es was zum Essen mittags gibt für die Dienstleister. Das muss jetzt gar nichts Riesiges sein. Es können auch einfach nur Sandwiches sein.
Ja.
Aber dass man sich als Brautpaar darüber Gedanken macht und das im Vorfeld organisiert, ist einfach toll.
Ja.
Es gibt so Kleinigkeiten und da könnt ihr davon ausgehen, dass wenn sich eure Dienstleister gewertschätzt fühlen, dass sie den Meter noch mal mehr gehen. Da wird kein Fotograf, wenn das Shooting am Ende dann vielleicht doch eine Stunde länger geht, diese dann am Ende abrechnen. Das nur als Tipp noch von meiner Seite.
Und jetzt aber den letzten Tipp. Ich frage immer alle Gäste um einen nochmal ganz, ganz special professional Tipp. Weil es gibt ja immer wieder so ein paar Sachen, die man sagt, boah, die hätte ich eigentlich echt wissen müssen am Hochzeitstag. Gibt es für
Ja.
dich eine Sache, wo du echt sagst, das ist der Tipp, bitte denkt daran, weil das ist ein Tag in eurem Leben im besten Falle. Und das weiß man meistens vorher nicht.
Oh, da könnte ich dir jetzt echt eine ganze Latte runterrattern, Tipps, aber ich
Wenn du
probiere
möchtest, sag gerne 3 bis 5. Das ist ja noch besser, wenn wir mehr haben.
Also, ich gehe jetzt mal von davon aus, wir gehen jetzt einfach mal von einer planerlosen Hochzeit an, also ohne Hochzeitsplaner. Bei der Hochzeit, diesen Paaren kann ich empfehlen, bitte macht euch im Vorfeld eine super detaillierte Liste. Das heißt, Ablaufliste, welcher Dienstleister, also den Namen der Firma aufschreiben in der ersten Spalte der Liste, in der zweiten Spalte den Namen desjenigen, mit dem ihr Kontakt hattet, in der nächsten Spalte den Namen desjenigen, der es an der Hochzeit bringt. Und dann die Handynummer desjenigen, die Uhrzeit, wann es geliefert werden soll und was geliefert werden soll. Weil ihr werdet, wenn ihr keinen Planer dabei habt, am Hochzeitstag nicht selber an der Tür der Location stehen und das checken können. Ihr werdet die Liste der Location entweder aushändigen, wenn die das übernehmen, oder eurer Trauzeugin oder jemandem sonst engen aus eurer Hochzeitsgesellschaft. Und dann hat der alle Infos direkt auf der Hand. Der kann dann checken, aha, um 14 Uhr sollte die Torte kommen. Die Torte ist noch nicht da. Aha, hier ist die Handynummer. Und das ist Handynummer, ist ganz wichtig, weil du erreichst bei einer Hochzeit an einem Samstag niemanden in der Backstube. Ja?
Stimmt.
Das heißt,
Ja.
Handynummer ganz wichtig. Und zwar auch die Handynummer nicht von demjenigen, mit dem du Kontakt hattest von der Firma, sondern von demjenigen, der das Ganze liefern soll. Also die Nummer des Fahrers sich im Vorfeld geben lassen, damit man denjenigen erreichen kann. Und diese Liste, das im Vorfeld zu erstellen, ist vielleicht ein bisschen mühsam, weil man dann noch mal mehr bei den Dienstleistern abfragen muss. Ja, wie ist denn die Nummer des Fahrers? Meistens wissen die selber erst 3, 4 Tage vorher, wer das Ganze zu euch fährt. Aber dann rufst du halt 2 Tage vorher noch mal an und fragst noch mal nach. Dann kann da echt nichts schief gehen. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, wenn man die Hochzeit selbst plant. Und ansonsten, gut, lass mich noch vielleicht 3 Tipps, lass mich überlegen. Ein schöner Tipp ist zum Beispiel, ist was ganz Simples. Die meisten Männer haben ja eine Ansteckblume an ihrem Jackett. Und nach der Trauung wird einem ja gratuliert von den Gästen und jeder umarmt einen. Da ist zum Beispiel ein einfacher Tipp, die Ansteckblume vorher, vor der Gratulation, einfach abnehmen. Dann die ganzen Gratulanten umarmen und danach kann man sie wieder anstecken, weil ansonsten ist die danach völlig zerfleddert und du kannst sie auch direkt in den Müll
Stimmt.
schmeißen. Das sind einfach so kleine Kleinigkeiten. Und dann als nächsten Tipp, überlegt euch, wenn euer Getting Ready nicht am gleichen Ort stattfindet wie eure Hochzeitsfeier, wie kommen eure Sachen von A nach B? Ich bin nämlich beispielsweise damals schlafen gegangen an der Hochzeitslocation und bin am nächsten Morgen aufgewacht und hatte zwar meinen Kulturbeutel, aber ich hatte gar nichts anderes zum Anziehen. Also ich konnte dann quasi nur mein Brautkleid anziehen.
Ja.
Und ja, damals war ich noch kein Planer. Aber da sollte man sich wirklich überlegen, wie kommen denn die Autos, die am Hotel, beispielsweise das Getting Ready findet in einem Hotel statt. Ihr fahrt da morgens vielleicht mit eurer Trauzeugin, mit eurem Auto hin, aber abgeholt werdet ihr vielleicht von eurem Vater mit einem besonders schönen Auto oder von irgendeinem Oldtimer oder von irgendjemand anderem. Wie kommt euer Auto von diesem Hotel weg zur Hochzeitslocation? Dass man das organisiert, dass der Bruder, der Freund, wer auch immer, das vielleicht noch abholen vormittags am Hotel. Wie kommt das Gepäck, was man hat im Hotel zur Hochzeitslocation und auch ins Zimmer? Dass man sich wirklich hier überlegt, welches Auto steht wo, welcher Koffer ist wo, wie kommt der von A nach B, wie kommt der Bräutigam zur Location, wie kommt die Braut zur Location, fahre ich vielleicht 3, 4 Tage vor der Hochzeit nochmal den Weg ab zur Location, weil vielleicht ist da jetzt eine Baustelle oder eine Umleitung, auf die ich meine Gäste nochmal hinweisen muss. Das sind alles Dinge, die wir Hochzeitsplaner eben tun im Vorfeld, die den meisten gar nicht so bewusst sind. Und das sind einfach so Kleinigkeiten, die den Ablauf dann am Ende leichter machen. Und zu guter Letzt, wenn ich noch einen dritten Tipp geben darf, sorgt dafür, dass eure Hochzeitsgeschenke, da ist ja meistens sehr, sehr, sehr viel Geld mit enthalten in diesen Geschenken, die die Freunde dann auch mühsam basteln, dass ihr jemanden festlegt, der nach der Trauung, wenn all eure Gäste euch gratuliert haben, geben sie euch meistens in dem Moment das Geschenk. Dass erstens jemand neben euch steht, der euch das Geschenk dann immer in dem Moment abnimmt und auf den Geschenketisch legt, das ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn ihr dann diesen Ort verlasst, das ist meistens die Empfangssituation, also zum Beispiel irgendeine Terrasse, wenn ihr von dort dann in den Dinnersaal wechselt, dass jemand, im besten Fall eure Trauzeugen, da ist, der eure Geschenke direkt in euer Zimmer bringt, dort einschließt, in euer Auto bringt, dort einschließt, zu euch nach Hause fährt, dort einschließt, auf jeden Fall, dass sie da wegkommen.
Ey, danke. Also ich vor allem den ersten Tipp. Ich glaube, das ist für alle, die tatsächlich niemanden jetzt als Planner irgendwie planen oder kein Budget dafür eventuell haben, ein krasser Tipp. Deswegen vielen, vielen Dank. Und generell, ich glaube, die Folge, die war mal so richtig informativ. Deswegen mega. Vielleicht, dass jeder dich finden kann. Ich werde auf jeden Fall dein Instagram und auch deine Website in den Shownotes verlinken. Aber vielleicht, wo können dich Leute am besten finden und auch kontaktieren?
Ja, also kontaktieren am besten immer per E-Mail, weil es gibt viele, die mir bei Instagram schreiben und dann ist es echt immer so eine Glückssache, ob ich das sehe. Es hängt dann davon, kennst du ja selbst, ne? Weil man dann eine Story
Ja.
gepostet hat an dem Tag und man kriegt dann ganz viele Story-Kommentare, dann rutscht sowas auch super schnell runter. Also kontaktieren am besten per E-Mail. Und wenn man als Brautpaar Interesse hat, dann mache ich es immer so, dass ich auf diese E-Mail erstmal antworte, ob wir ein Kennenlerngespräch vereinbaren wollen. Das kann man dann entweder persönlich in meinem Showroom und Office hier in Schwetzingen bei Heidelberg machen oder natürlich per Videocall, dass man sich dann erstmal kennenlernt, die Vorstellungen abgleicht. Und ich finde, wenn man 1,5 Jahre meistens an der Hochzeit, an einem sehr persönlichen Thema zusammenarbeitet, ist es wichtig, dass vor Vertragsunterzeichnung man mal miteinander gesprochen hat, sich gesehen hat, und ein Feeling dafür hat, würde das denn passen? Und zwar von beiden Seiten. Es gab auch schon Paare, die ich
Ja.
von meiner Seite aus abgelehnt habe, weil ich gemerkt habe, die Chemie stimmt einfach nicht. Deswegen sehr gerne einfach per E-Mail kontaktieren und ich gebe mein Bestes, zeitnah dann zu antworten.
Perfekt. Dann vielen Dank.
Vielen Dank dir.
Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr noch mehr hören wollt, dann freue ich mich total über eine Bewertung und wenn ihr diesen Podcast abonniert. Ansonsten bei Fragen, Wünschen oder besonderen Anregungen könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben. Ihr findet mich unter marisa.hofmeister. Schreibt mir da gerne eine DM oder eine E-Mail. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.